Moin Lukas.
Moin lieber Lutz.
Ich hoffe, es hat alles geklappt und ich höre mich wieder knackig frisch an mit meinem Mikrofon. Aber ich habe extra doppelt und dreifach heute getestet. Mea culpa nochmal für letzte Woche. Das war Medium von der Soundqualität. Inhaltlich, wie immer, Champions League. Das wollen wir auch heute wieder machen. Bisschen 3 aus 9, bisschen Fußballwoche und dann wollen wir aber auch flugs in den Weihnachtsurlaub, oder?
Genau so ist es.
Wir liegen quasi schon mit dem Eierlikör in der Hand unterm Weihnachtsbaum. Hier kommt Folge 58, Couch Capitanos. So, mein Lieber, du bist auch, glaube ich, schon in der Heimat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und hast den Weg aus Hamburg schon rausgeschafft. Der ADAC hat gepostet, er erwartet den staureichsten Tag des Jahres und das war gestern am 21., den Samstag. Wir nehmen heute am 22. auf, am Sonntag, relativ früh heute, weil ja, der Vorweihnachtsstress hat auch uns in seinen Bann gefesselt und dementsprechend haben wir ein paar Spiele heute noch gar nicht gesehen. Das soll uns nicht davon abhalten, hier heute schon mal unsere Folge aufzunehmen. Lukas, eine Einstiegsfrage, wie geht es dir?
Gut, man hört es vielleicht an meiner Stimme. Ich war gestern hier mit den Jungs in der Heimat ein, zwei Bierchen trinken und lecker essen. Aber ich bin topfit und ready für die letzte Folge vor Weihnachten. Und es geht mir natürlich auch deswegen noch gut, weil, wie du es ja schon sagst, der Spieltag nicht zu Ende gespielt ist, auch in Liga 2 nicht. Und der große 1. FC Köln noch nicht gespielt hat. Und dementsprechend bin ich noch neutral bis positiv. Das Wochenende ist noch nicht versaut. Wir müssen ja bei Kaiserslautern ran zum Jahresabschluss. Das wird eine ganz, ganz knifflige Kiste und es geht um nicht weniger als die Tabellenführung. Von daher, ja, 13:30 Anpfiff, nachdem wir aufgenommen haben, geht's in die Kneipe und wir sprechen uns dann nochmal in 3 Stunden oder in 4.
Ja, das ist stark und ich freue mich natürlich, dass du die zweite Liga ansprichst, weil ja, ich war gestern schon im Stadion und das war das erste Mal unter dem neuen Trainer Merlin Polzin, dass es richtig, richtig überzeugend aussah. Ich weiß nicht, ob du die Highlights oder vielleicht das Live-Spiel sogar angeguckt hast, weil das war gestern ein Augenschmaus war das. Vor allem die erste Viertelstunde furios, es sah richtig nach tollem Offensivfußball aus, trotzdem hinten durchaus kompakt. Da bin ich sehr interessiert an den nächsten Spieltagen, weil wir haben dann ja auch am 18. Spieltag das Vergnügen in Hamburg. Ich weiß gar nicht, ob du vielleicht mit mir sogar sitzen möchtest oder ob du dich für den Auswärtsblock Karten organisieren wirst, aber da können wir nochmal gucken, weil ich hätte da eventuell das ein oder andere Kärtchen übrig, aber da können wir an anderer Stelle nochmal zu sprechen. Ja, die zweite Liga, die bleibt weiterhin spannend und Tabellenspitze, das geht nicht nur für den 1. FC Köln um diese, sondern auch für den 1. FC Kaiserslautern, weil auch wenn die gewinnen, können sie tatsächlich auf Platz 1 vorrücken, weil diese Liga weiterhin so spannend ist. Aktuell Lautern auf Platz 9. Am 16. Spieltag oder am 17. Spieltag würde man normalerweise nicht damit rechnen, dass man von Platz 9 auf 1 springen kann. Ja, das haben wir jetzt in den letzten Wochen schon häufiger gesehen, diese Riesensprünge. Finde ich geil, dass da heute nochmal so ein knackiges Zweitligaspiel auf uns wartet, wo es ja wirklich einfach, es ist nicht sonderlich prestigereich, diese Tabellenspitze, aber ich glaube für Moral, Teamgefüge, Gefühl, Aufbruchstimmung, Aufstiegsstimmung, einfach mal so ein paar Wochen auf der Eins zu stehen, gibt Schlimmeres, glaube ich.
Ja, definitiv. Und jetzt für uns gilt, dass das ja noch gar nicht so richtig der Fall war. Wir haben einmal während eines Spieltags auf der Eins übernachtet, bevor wir die Eins wieder abgeben mussten sonntags. Also von daher wäre das schon enorm wichtig. Und für Kaiserslautern ist es, ich will jetzt nicht sagen ein Bonus oder ein Bonbon. Die wollen natürlich auch irgendwann mal wieder ins Fußballoberhaus. Aber nichts, was sie jetzt unbedingt eingeplant haben, so wie ihr seit 7 Jahren und wie wir jetzt nach dem Abstieg. Aber um vielleicht kurz auf den HSV einzugehen und deine Frage zu beantworten. Ich habe das Spiel nicht gesehen, weil ich war selbst auch im Stadion, allerdings eine Liga tiefer. Wir waren in der 3. Liga unterwegs. Am
Tivoli.
Gestern. Genau, und haben uns die Alemannia Aachen gegen Erwehen Wiesbaden angeguckt. Hatten das Glück, nochmal Dank geht raus, das Ganze aus der Loge verfolgen zu dürfen.
Na klar.
neben Armin Laschet, der da auch rumgelungert ist, und haben ein ganz erstklassiges 0-0 gesehen.
Oh je, ich habe das Ergebnis noch gar nicht geguckt, angeguckt. Das ist das schlimmste Ergebnis, was man mir antun kann. Also ich nehme tatsächlich, und das, da bin ich wahrscheinlich ziemlich alleine mit, aber ich nehme lieber eine 3-0 Niederlage als ein 0-0.
Das ja, ist wirklich, es war
auch, ich hasse es.
Es war auch wirklich ein 0-0 der schlechteren Sorte. Es hat gepisst ohne Ende. Die Stimmung war gut, also so gut, wie sie für so ein Spiel halt sein kann. Der Platz war ein absoluter Acker, man konnte also selbst aus dem Oberrang den Sand ganz, ganz deutlich erkennen, der sich unter das Grün gemischt hatte. Und das Fußballspiel an sich war Drittliga würdig. Also wir sprechen hier von Aachen, die sind 13. und Wien Wiesbaden, die sind jetzt 8. Beide Mannschaften trennen nur 3 Punkte. Wiesbaden klopft jetzt oben an, Aachen guckt nach unten. Auch dort ist es ähnlich wie in Liga 2 super, super eng. Und ich habe mir dann, und dann ist der Exkurs Dritte Liga vielleicht auch schon beendet, in dem Zusammenhang gestern natürlich noch mal ein bisschen den Spieltag reingezogen, die Tabelle. Und was man ja in den letzten Wochen schon am Rande mitbekommen hat, es überrascht dennoch nicht weniger, ist das, was Pele Wollitz in seiner 17. Amtszeit mit Energie Cottbus da so veranstaltet. Als Aufsteiger stehen sie auf Platz 2 und kämpfen um den Aufstieg. Gestern auswärts in Ingolstadt beim 4. 1-1 gespielt, auch wieder ein Achtungserfolg. Also das wäre schon extrem wild. Stell dir bitte mal vor, wir sehen Energie Cottbus nächste Saison zurück in Liga 2. Mit Pele Wollitz. Das ist so, als wäre nie, als wäre die Zeit stehen geblieben.
Das finde ich auch wild. Ich habe bis vor 1-2 Wochen auch gar nicht mitbekommen, dass der da schon wieder Trainer ist, weil ja, der ist ja gefühlt entweder, also der ist eigentlich immer Trainer. Der ist immer Trainer bei Cottbus. Der war doch aber zwischenzeitlich auch schon mal wieder weg und ist wiedergekommen und war wieder weg und ist wiedergekommen. Jetzt ist er seit 2021 wieder da. Ja, absolut, absolut wild. Ich gucke gerade mal, okay, es ist tatsächlich erst die dritte Amtszeit. Mhm. Der kommt mir häufiger vor, aber der ist immer wieder im Cottbusser Umfeld am Start. Finde ich aber gut und ich mag auch diese Runs, die dann doch häufiger stattfinden von der Regionalliga in die zweite Liga. Das haben wir jetzt schon häufiger gesehen. Elversberg jetzt das letzte Mal. Ich gucke gerade mal auf die Zweitligatabelle. Das war doch bestimmt auch noch mal ein anderer Verein. Münster oder Ulm. Eine von den beiden sind auch von der Regio in die zweite Liga durchmarschiert. Das finde ich eigentlich immer ganz geil, auch wenn das oftmals nicht so ganz nachhaltig ist und anhält, weil dann der Qualitätsunterschied zwischen 3 und 2 doch deutlich größer ist als zwischen Regionalliga und Dritter Liga. Das ist auf beiden Ebenen doch, glaube ich, schon ganz schöner Rumpelfußballer und nicht viele Profis, die mal in der Regio aushelfen, sagen ja auch, das ist viel schwerer dort zu spielen, weil du halt einfach nur auf die Füße bekommst. Mag ich aber ganz gerne und ich würde mich freuen, wenn es auch mal wieder den ein oder anderen Ostverein mehr gibt in den höheren Ligen, weil ja, das ist in den letzten Jahren ein bisschen weniger geworden. Wir haben jetzt mit Magdeburg in der zweiten Liga noch einen Aspiranten, der da immer oben auch mitspielt. Sowohl zweite Liga als auch dritte Liga, zumindest tabellarisch deutlich spannender als die erste Liga, wenn es um die oberen Plätze geht.
So ist es. Ein letztes Wort zur Energie Cottbus. Ich muss dabei immer natürlich auch noch an Ede Geier denken. Der gute Mann ist 80. Das ist einfach auch ein Typ gewesen. Wahnsinn. Der hat ja auch so Sprüche rausgeklopft ohne Ende. Irgendwie über irgendeinen Stürmer, ich weiß es gar nicht mehr, wer es war, gesagt, der Schuss ist so scheiße lasch geschossen worden, den konntest du unterwegs noch aufpumpen und nur so Dinger hat er rausgeholt über seine eigenen Spieler, ey, das ist einfach herrlich. Gut, lassen wir es mit der dritten Liga sein, lassen wir es auch mit der zweiten Liga sein, gehen wir generell in das Fußballgeschäft in dieser Welt. Manchester City hat schon wieder verloren, lieber Lutz.
Ja, das ist ja täglich grüßes Murmeltier. In den letzten Wochen können wir, glaube ich, jede Woche darüber sprechen, dass City mindestens ein Spiel verliert, entweder in der Liga oder in der Champions League. Jetzt war es in der Liga mal wieder soweit und Aston Villa hat jetzt tatsächlich City auch noch überholt. Mhm. Und ich würde das gerne mal herausfinden, das habe ich vorher leider nicht gemacht. Vielleicht mache ich das gleich in einer kurzen Live-Recherche, wenn ich das Wort wieder an dich zurück übergebe. Wann Manchester City zuletzt an Spieltag 17 auf Platz 6 stand, also nicht unter den Top 4 war, ob das unter Pep Guardiola überhaupt schon irgendwann mal stattgefunden hat, weil das müsste mittlerweile doch fast eine historisch schlechte Saison sein, die die spielen.
Also, habe ich keine Antwort drauf. Entschuldigung, habe ich keine Antwort drauf, aber du wirst recht haben. Ja, wenn du das auf die Schnelle rausfindest, sehr gerne. Ich habe mir die Premier League gestern natürlich im Kontext von Newcastle angeguckt. Das war wieder mal hervorragend. 4-0 auswärts gewonnen bei Ipswich Town. Und Isak hat da weitergemacht, wo er die letzten Wochen aufgehört hat, mit einem Dreierpack wieder gezündet ohne Ende. Und das ist insofern erwähnenswert, als dass wir, also Newcastle, jetzt auch nur einen Punkt auf Man City und Platz 6 entfernt sind. Liverpool kann aus der ganzen Sache, das muss man dazu sagen, ja noch enorm Kapital schlagen, weil erstens spielen sie diesen Spieltag noch und zweitens haben sie sowieso noch One in Hand auf City. Das heißt, wenn sie es richtig machen und 6 Punkte holen, auf 42 gehen, dann sind das 15 Punkte Vorsprung auf City. Und das, oh, ich will es nicht laut aussprechen, weil wir hatten eine ähnliche Situation ja auch schon mal. Da hat City das Ding am Ende noch geholt, obwohl es zwischenzeitlich für einen langen Zeitraum irgendwelche 7-8 Punkte Vorsprung waren. Aber das ist ein Vorsprung, den darf sich Liverpool zumindest von City nicht mehr nehmen lassen. Klar, Chelsea und auch Arsenal sind dran. Chelsea spielt für viele überraschend eine unglaublich starke Saison. Arsenal kommt jetzt ins Rollen. Man hat das Gefühl, die haben sich jetzt irgendwie eingeruckelt. Gerade auch gestern 5-1 auswärts gewonnen. Kai Havertz hat unter anderem getroffen und per Babybauchjubel der Welt gezeigt, dass er Vater wird. Also das ist schon eine bemerkenswerte Premier League-Saison, wie ich finde. Und auch, dass du dann so Klamotten da drin hast wie Manchester United, die nun wahrlich kein Schreckgespenst sind, im Derby in City, also 2-1 noch gewinnen innerhalb von 2 Minuten, das hat schon 2000er, 90er-Vibes gehabt irgendwie. Schon, ich finde es eine bisher sehr unerwartete Premier League-Saison, muss ich sagen.
Ja, alleine durch die Tatsache, dass man Nottingham Forest da oben hat, ja. Die hat man schon seit Jahrzehnten nicht mehr in diesen Bereichen der Premier League-Tabelle gesehen, haben eine glorreiche Vergangenheit inklusive Europapokal der Landesmeistersiege, aber dann war auch ganz lange ganz wenig. Finde ich immer schön zu sehen, wenn es Überraschungen gibt. Man City hat, glaube ich, aus den letzten 7 Jahren 6 Titel geholt. Es ist ähnlich langweilig dann wie in der Bundesliga, wo wir später noch zu sprechen werden. Jede Überraschung nehme ich gerne an. So, ob es nach oben geht oder nach unten geht, sobald Vereine dort landen, wo sie eigentlich nicht hingehören, finde ich das immer interessant und immer schön, auch mal Abwechslung zu haben und dann vielleicht auch, wie geil wäre das bitte, wenn Nottingham Forest wirklich durchzieht und die nächstes Jahr Champions League spielen? Also das ist ja einfach schon aus diesem Nostalgie-Gedanken, die mal wieder im Champions League-Kontext zu sehen, das würde mir schon einfach reichen, das würde mir schon einiges geben. Alleine schon dieses Logo im Kontext Champions League zu sehen, weil die Nottingham Forest, die haben aber mal ein geiles Logo mit dem kleinen Baum. Das sieht einfach gut aus. Muss ich sagen, ist stimmig.
Schön, dass du es ansprichst, weil ich wollte auch auf einen, wie ich finde, sehr lustigen Zufall hinaus. Das Trikot von Nottingham Forest, das von dir angesprochene Logo, der kleine Baum, da drunter steht Forest und dann die Nummer 9 bei, oder Nummer 11, aber der 9er, Chris Wood. Der heißt einfach Wood und spielt bei Nottingham Forest und hat einen Baum vorne als Logo auf dem Trikot. Hä? Das ist doch nur noch lustig. Ja.
Das haben die auch mit Absicht gemacht. Also nur deswegen haben wir den, glaube ich, auch verpflichtet, dass er jetzt auch noch 10 Tore in 17 Spielen macht. Ja, das ist nettes Beiwerk, aber hauptsächlich hat man den für den stimmigen Einklang mit dem Verein und dem Namen geholt. Und das finde ich auch völlig in Ordnung. Das mache ich bei Fußballmanager durchaus auch mal. Meine bekannteste Flügelzange war links und rechts jeweils 2 Spieler, die mit Nachnamen Jallo hießen. Und dann hatte ich auf IV und DM 2 Spieler, die den exakt gleichen Vor- und Nachnamen mit bisschen, also nicht exakt gleich, sondern den gleichen Vor- und Nachnamen hatten und sich jeweils nur um 1-2 Buchstaben unterschieden haben. Und so habe ich dann meine Elf mal ein bisschen zusammengestellt und einfach gedacht so, ja, nee, sorry, aber finde ich lustig. Und so, genau so stelle ich mir das bei Nottingham Forest auch vor. dass Wood bei Forest spielt, das, da, ja, da kommt man nicht drum herum. Das muss einfach so sein.
Ja.
Hast du noch was zur Premier League?
Nee, ich hätte aber noch was aus Spanien, eine Frage an dich.
Ja, auf Spanisch?
Nee, das nicht. Aber wenn du mir jetzt sagst, wer Tabellenführer ist und wer auf dem 5. Platz steht, ohne nachzugucken, dann haben wir...
Ich weiß es.
Nach Quatsch.
Ich habe nämlich auch nachgeguckt und ich wollte das auch mit dir besprechen, weil du dich natürlich freust, dass der RCD Mallorca auf Platz 5 steht.
Junge, also Champions League ist ganz, ganz nah. Ich freue mich, ja, den Keks, es ist so, so cool. Und ich verfolge natürlich, was Mallorca da treibt. Was mir aber ehrlicherweise so ein bisschen abhanden gekommen ist, ist die Information, dass Atletico Madrid plötzlich Tabellenführer ist, was natürlich mit dem Spiel zu tun hat, was gerade erst gespielt wurde. Der späte 2:1 Auswärtssieg bei Barcelona. Aber ich habe Atletico Madrid irgendwie nicht auf meiner Bingo-Karte gehabt in den letzten Wochen. Die haben sich so in meiner Welt rangepirscht an allen vorbei. Hast du da irgendwie eine, also wie hast du das wahrgenommen?
Für mich gab es eher wieder diesen klassischen Zweikampf zwischen Barca und Real. Das sah auch am Anfang der Saison so aus. Muss aber auch sagen, wenn ich mir die Mannschaft angucke und wie Atletico sich auch verstärkt hat, die haben da ja seit Jahren einen Stamm, was die Mannschaft angeht. Also unter Simeone, da spielen eigentlich seit 5, 6, 7, 8 Jahren immer mal wieder neue Leute, aber du hast eigentlich 5, 6 Spieler, die spielen immer. Also wenn ich mir Griezmann angucke, ja, der ist jetzt erst wieder zurückgewechselt und hat einen Ausflug zu Barcelona gemacht, aber der hatte ja auch keine Eingewöhnungsphase. Der spielt ja jetzt auch schon wieder seit 3 Jahren, nachdem er 2 Jahre bei Barcelona war, vorher auch 5 Jahre schon in dem Team. Das heißt, die haben so ein intaktes Mannschaftsgefühl, glaube ich, seit Jahren, dass sie eben dann auch Spieler sehr gut neu integrieren können und das einfach relativ reibungslos funktioniert. Ich hatte es auch nicht auf dem Schirm, dass sie so eine gute Saison spielen und dass die da wirklich jetzt sogar mit einem Spiel weniger Barcelona schon überholt haben mit 3 Punkten und sogar auf dann 6 Punkte davonziehen können. Real hat noch ein Spiel weniger als Atletico und 2 Spiele weniger als Barcelona. Das heißt, sie können auch dranbleiben. Aber um deine Frage einmal zu beantworten, nee, hatte ich auch nicht so richtig auf dem Schirm, dass Atletico so eine gute Saison spielt.
Wir hatten ja, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, vor einigen Monaten. Der Sohnemann vom Trainer Simeone spielt ja jetzt auch für seinen Vater und eben für Atletico Madrid. Und ich glaube, er hat gestern gestartet, hat immerhin eine Stunde gespielt, wurde dann ausgewechselt in Barcelona. Das finde ich auch besonders, muss ich gestehen. Also mich würde jetzt spontan, würde mir, glaube ich, gar kein Trainer einfallen aus den letzten 10 Jahren, dessen Sohn bei ihm in der Mannschaft gespielt hat, im Profifußball.
Boah, nee, müsste ich jetzt so aus dem Stegreif auch nicht. Oder? Müsste ich mich auch reinlesen. Gab es bestimmt mal zum Beispiel, Ancelotti, der Sohn ist auch direkt Trainer. Die waren dann zusammen im Trainerteam. Boah, keine Ahnung. Ja. Maldini wird mir einfallen, Maldini aber kein Trainer. Gab es sicherlich mal, aber nicht auf der Ebene, würde ich sagen.
Kommt nicht so häufig vor.
Also es gab's vielleicht, ja. Nee, glaube ich auch, dass sie irgendwie mal Brüder in einem Team spielen, das kennen wir mit den Bender-Zwillingen und auch andere Konstellationen. Aber Sohn als Spieler unterm Vater als Trainer, da fällt mir jetzt spontan auch nichts ein. Finde ich aber immer ganz witzig. Und Simeone, der hat ja auch noch 2 Brüder, die auch durchaus erfolgreich Fußball spielen. Ich glaube, der eine hat auch immer mal wieder gewechselt, häufiger den Verein gewechselt und war unter anderem auch bei Florenz. Ich versuche das gerade mal herauszufinden. Giovanni Simeone heißt der. Ja, der war bei Florenz. Neapel, Hellas Verona, Florenz und spielt jetzt aktuell als Laie beim SSC Neapel. Oder nee. Doch, ich glaube schon. Auf jeden Fall in Italien. Und der andere Bruder ist, glaube ich, nicht ganz so erfolgreich wie die anderen beiden, aber ist ebenfalls Fußballer. Ja, scheint ganz gut in der Familie zu liegen. Die haben vielleicht ein gewisses Talent für Fußball.
Könnte man unterstellen. Genau, das war es von meiner Seite aus, was den internationalen Fußball angeht. Hast du noch irgendwas mitgebracht?
Tatsächlich nicht. Wir können gerne gleich zu 3 aus 9 und ich möchte aber vorher noch über 2 Sachen sprechen, die wir nicht in 3 aus 9 besprechen, weil wir andere Spiele behandeln werden. Einmal wieder wirklich Shame on people, die einfach immer noch rassistische Scheiße raushauen und Spieler direkt beleidigen und Mordfantasien äußern und was weiß ich. Im Zuge des Stuttgart-St. Pauli-Spiels hat Afolayan bei Instagram gepostet, St. Pauli hat dann auch das aufgegriffen und ein Statement dazu rausgehauen, dass sie das absolut verurteilen. Afolayan hatte in seiner Instagram-Story Screenshots geteilt von Nachrichten, die ihn erreicht haben, dass er doch bitte aufhören soll mit Fußball, und natürlich ist das N-Wort gefallen, und ja, einfach das nochmal, soll nicht unerwähnt bleiben, wie schlimm sowas ist, dass es sowas immer noch gibt, und ich kann einfach nur mit dem Kopf schütteln und fragen, was Leute dazu bewegt, sowas überhaupt zu äußern und dann überhaupt mit so einer, im Kontext einer Nichtigkeit wie Fußball. Wir lieben alle Fußball, aber jemanden auf diese Art und Weise zu beleidigen, weil er ein Tor nicht geschossen hat oder weil er was weiß ich gemacht hat, wirklich, ja, möchte ich gar nicht jetzt hier noch groß zu sehr mich da reinsteigern, weil dann wird die Folge 4 Stunden lang, weil dann kommen wir auf einmal auf ganz große Themen. Das wollte ich auf jeden Fall einmal nur noch erwähnen, dass das einfach gar nicht geht. Und ich glaube, wir müssen auch noch erwähnen, dass wir natürlich irgendwie diesen Spieltag auch nur so halb auf den Fußball gucken konnten, weil in Deutschland und genauer in Magdeburg etwas passiert ist. Mhm. Was wir lange schon nicht mehr in diesem Maß erleben mussten und jetzt wieder mit so etwas konfrontiert wurden, deswegen natürlich auch von unserer Seite aus mit den Gedanken, ist man natürlich dann auch dort, und der Fußball, dann merkt man es mal wieder, ist eine sehr, sehr schöne Sache auf dieser Welt, aber dann eben auch nur eine Nebensache. Und das nochmal so am Rande, wenn man sowas am Rande mal kurz noch droppen kann.
Ja, bin ich völlig bei dir, gab es auch gestern im Stadion, völlig zu Recht, eine Schweigeminute vor dem Spiel Aachen gegen Wiesbaden. Die Magdeburger haben selbst ja ziemlich zeitgleich oder kurz vorher furios auswärts gewonnen in Düsseldorf. Ja, es ist schrecklich, und man kann den Angehörigen und Verbliebenen nur das Beste wünschen und viel Kraft in dieser sowieso sehr emotionalen Zeit rund um Weihnachten.
Ja, lass uns das Thema damit auch, wir wollten es nicht unerwähnen lassen, aber lass uns das Thema damit auch für uns hier abhaken. Wir wollen euch ein bisschen unterhalten. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann sind wir hier sowieso das falsche Medium. Wir wollen uns natürlich gerne auf den Fußball konzentrieren, womit wir uns gerne beschäftigen. Trotzdem sollte sowas natürlich nicht unerwähnt bleiben. Und auch beim Volksparkstadion gab es eine Schweigeminute. Ich habe bei sowas immer einfach komplett Gänsehaut, wenn du in einem Stadion mit 55.000 anderen Menschen bist und es wirklich einfach mucksmäuschenstill ist und du nichts hörst. Das hat ein solches Gemeinschaftsgefühl in mir ausgelöst, dass wir eben mehr sind als diese Leute, die so etwas anderen Menschen antun. Ich finde das immer ganz schön, wenn man dann doch merkt, okay, die meisten Leute, auch wenn das die Medien nicht immer so suggerieren, und manchmal bekommt man das Gefühl, man ist vielleicht doch alleine mit seiner Meinung. In solchen Momenten wird mir dann immer klar, nee, der Großteil der Gesellschaft möchte in Frieden gemeinsam leben und hat einen gemeinsamen Nenner, den man findet, indem man einfach niemandem was antut, was man selber nicht angetan haben möchte. Und das war wieder ein schöner Moment, das dann wirklich mitzuerleben und da zu sein, wenn 55.000 Leute für eine halbe Minute einfach mal die Schnauze halten und merken, das ist hier alles schön, wir kommen hier gerne her, aber es gibt Dinge, die sind wichtiger, und an die sollte man mal kurz erinnern und sich darauf besinnen. Fand ich einen wortwörtlichen Gänsehautmoment.
Absolut. Wie kriegen wir da die Überleitung hin?
Wie kommen wir jetzt? Ja, ich einfach kurz nochmal droppen. Wirtz hat wirklich verlängert. Wir haben es letzte Folge besprochen. Da war es schon kurz vor der Unterschrift, und jetzt hat er tatsächlich verlängert. Ich habe mir ein paar Stimmen dazu angehört, und wieder mal bei den Jungs von Calcio Berlin. War es bei Calcio Berlin? Weiß ich gar nicht. Nee, aber diese Aussage irgendwo aus den Medien, vielleicht war es sogar auch Lothar Matthäus. Ich möchte das jetzt nicht Calcio Berlin mit Lothar Matthäus durcheinander bringen, aber ich habe halt sehr viel dazu gelesen, und jetzt ist mir gerade durcheinander gekommen, von wem die Aussage am Ende stammt. Dass es total Sinn macht für Wirtz, bis zur WM mit einem Wechsel zu warten, weil ein Wechsel zu einem größeren Verein mit mehr Trubel, Riesenablösesumme Und haben wir schon so viele Spieler gesehen, die da doch ein Formtief hatten, in ein Loch gekommen sind, weil sie eben nicht mehr in dem gewohnten Umfeld waren. Deswegen fand ich das einfach total schlau, diesen Gedanken so, hey, ganz ehrlich, das sind jetzt noch anderthalb Jahre. Warum sollte er sich jetzt dieses Risiko geben, dann vielleicht nicht mehr dieser unumstrittene Stammspieler zu sein, weil er ein Jahr einfach erstmal ankommen musste bei einem größeren Verein und dann in der Nationalmannschaft in der Hackordnung vielleicht einfach ein bisschen untergestellt ist? Finde ich absolut einen guten Gedanken und hat man am Wochenende, da können wir später nochmal genauer zu sprechen, in 3 aus 9 das Spiel haben wir heute dabei, Leverkusen gegen Frankfurt. Dann sieht man ja auch einfach, wie der jetzt gerade wieder aufblüht und die ganze Mannschaft auch gerade wieder einen Formanstieg hat. Ja, macht für mich total Sinn, dass der da erstmal noch mindestens 2-3 Jahre bleibt.
Absolut. Wir hatten ja, glaube ich, gerade letzte Folge auch nochmal so ein bisschen dieses Thema Musiala versus Wirtz aufgemacht, im Kontext der potenziellen Verlängerung von Florian Wirtz. Die Frage hat Amon-Ra St. Brown, also der Wide Receiver von den Lions, beantwortet mit einem Post zum Spieltag jetzt vor, keine Ahnung, 10 Stunden. Die Spieler werden ja immer fotografiert mit in ihren Outfits, wie sie irgendwie in die Flieger steigen und dann zu den Spielen reisen. Und der Knabe ist im Deutschland-Trikot mit Musiala unterwegs.
Geil. Ja, das ist stark. Finde ich gut, dass so. Die haben ja eigentlich mittlerweile nicht mehr so viel mit Deutschen am Hut. Ich glaube, die Brüder, die sind ja auch schon ewig in der USA, von Highschool über College, sind schon ein paar Jahre da. Finde ich dann immer ganz geil, wenn die Nationalmannschaft wieder mittlerweile wieder auch bei solchen Leuten, die Deutschland nicht mehr ganz so nah sind, weil sie einfach nicht mehr in dem Land leben, dass die Euphorie der Nationalmannschaft dann doch jetzt gerade wieder so stark ist, dass wir Spieler haben, die über die Bundesliga-Grenzen hinaus auch Leute begeistern. Da merkt man dann immer, da hat Nagelsmann wirklich ein bisschen auch was angezündet. Die Spieler natürlich selber auch mit den Leistungen, die sie zeigen. Aber insgesamt dieser Wert der Nationalmannschaft, die Steigerung in dem letzten Jahr ist wirklich für mich echt absolut crazy, wie diese Kurve genommen wurde von WM war super scheiße zu, ey, wir hätten eigentlich Europameister werden können und jetzt haben alle Bock auf die WM. Das ist auch schön zu sehen, wie schnell das im Fußball gehen kann. Da können einige Vereine und Teams auch ein Liedchen von singen, dass man erst eigentlich kurz vor Abstieg war und auf einmal spielt man in der Champions League, so wie Stuttgart zuletzt. Finde ich immer schöne Geschichten, die einem eher Hoffnung geben, dass es irgendwann mit unseren Vereinen, Lukas, der FC Köln und auch der Hamburger Sportverein, vielleicht spielen sie irgendwann einfach gemeinsam international. Wie wäre das?
Das ist wunderschön, Lutz. Träumen darf man ja noch.
It's a Christmas miracle.
Schön. Lass uns zur Bundesliga kommen, oder? Wir haben 3 aus 9 mitgebracht. Wir haben nochmal 3 Spiele, die uns begeistert oder interessiert haben. Oder grätscht
guter Spieltag grad, ja, insgesamt.
Oder grätscht dir jetzt gerade noch ein Thema weg, was du noch auf der Agenda hattest?
Nö, du machst nicht den Dieter Eils und grätsch mir die Pille vom Fuß. Ich hätte jetzt auch vorgeschlagen, zu 3 aus 9 zu gehen. Wir starten natürlich chronologisch. Alles andere würde mein Gehirn nicht verkraften können. Und dementsprechend starten wir mit dem Topspiel dieses Bundesligaspieltags, was am Freitagabend schon stattgefunden hat. Zum Setting, wie ich das geguckt habe, ich war am Freitagabend auf einen Geburtstag eingeladen, der um 8 Uhr startete. Und das war in einer Kneipe, wo sehr viele Fußballscreens stehen. Und dementsprechend muss ich sagen, ich war jetzt auch nicht traurig drum, dass ich da den einen oder anderen Blick auf dieses Spiel werfen konnte, weil es war ein sehr unterhaltsames Spiel. Und ich hatte dir ja auch schon per WhatsApp während des Spiels geschrieben, in Anführungsstrichen, die Bayern-Krise. Weil ich würde sagen, die hat es wahrscheinlich eh nie gegeben. Die wurde so ein bisschen heraufbeschworen. Und spätestens jetzt können wir auch sagen, diese Bayern werden dieses Jahr sehr schwer im Titelkampf zu schlagen sein.
Ja, gehen wir vielleicht anhand der Ereignisse im Spiel auf die Mannschaften ein. Es ist ja ziemlich furios losgegangen. Musiala trifft in Minute 1 und Šeško in Minute 2, 1-1.
da weißt du ja, schon. Ja, habe ich so schon, nicht kommen sehen.
Ja, das hatte ich auch nicht auf meiner Bingo-Karte. Da weißt du schon ungefähr, was dich erwartet. Leipzig, das hatten wir in den letzten Wochen ja durchaus auch thematisiert, hat ja schon sehr schwankende Leistungen gezeigt in den letzten 4 bis 6 Wochen. Und vor 2 Wochen oder vor 2,5 Wochen, nämlich bevor Leipzig im DFB-Pokal Frankfurt 3:0 geschlagen hat, hätten wir wahrscheinlich auch gesagt, die werden vor Weihnachten von den Bayern vermöbelt. Dann hat sich Leipzig berappelt und Bayern hat das erste Mal verloren, in der Bundesliga wohlgemerkt. Und plötzlich hat man den Leipzigern Chancen ausgerechnet. Und da muss man einfach sagen, Bayern-Krise in Anführungsstrichen, die hat gar nicht erst den Hauch einer Chance gehabt zu wachsen. Die Bayern haben nämlich von Anfang an super klar und deutlich gezeigt, in welche Richtung das hier zu laufen hat. Leimer, der Ex-Leipziger, hat zum 2:1 getroffen. Kimmich ist ja nicht sogar geborener Leipziger, ich weiß es nicht genau, trifft zum 3:1. Und Sané und Davies machen dann den Deckel drauf in Halbzeit 2, 4-1, 5-1. Das war eine Machtdemonstration, das kann man gar nicht anders sagen. Die Bayern haben mehr Kilometer runtergespult, 115 am Stück, haben 22 Torschüsse produziert, die Leipziger nur 4, 91er Passquote, also 70% Ballbesitz. Und wir reden hier von Bayern gegen Leipzig, nicht von Bayern gegen Kiel. Das war schon, ja, das war einfach eine Machtdemonstration. Man kann das gar nicht anders sagen. Kane zurück, wilderweise an keinem einzigen Tor direkt beteiligt. Davies zurück, hat selbst getroffen und ich weiß gar nicht, ob er auch noch eins vorbereitet hat. Punkt. Die Geschichte ist schnell erzählt. Marco Rose, ich weiß nicht, ob der jetzt wirklich zur Diskussion steht oder auch nicht, hat auf jeden Fall ein Zähneknirschen unterm Weihnachtsbaum, höchstwahrscheinlich.
Ja, davon ist auszugehen. Die letzten Wochen liefen für Leipzig nicht so, wie man sich das vorstellt, wie die Ansprüche sind. Kurz 2 Einschübe. Kimmich kommt nicht aus Leipzig. Der hat da nur ein paar Jahre gespielt und ist aus der Stuttgarter Jugend dahin gewechselt. Der kommt aus Baden-Württemberg, aus Rottweil.
Aus Rottweil.
Ist dann in die Stuttgart-Jugend, dann zu Leipzig und dann zu den Bayern. Und Davies hat tatsächlich sogar auch noch einen vorbereitet. Das Tor von Sané hat er vorbereitet, nachdem er dann und danach hat er dann zum 5-1 selbst getroffen. Kimmich wieder ein überragendes Spiel gemacht, selbst getroffen, Tore vorbereitet. Ja, die Bayern sind wieder auf einem Niveau, was ich mit dem neuen Trainer ihn nicht direkt zugetraut hätte in einer Hinrunde. Ich hätte gedacht, okay, die nehmen vielleicht zur Rückrunde, wenn das System greift, nehmen die richtig Fahrt auf. Das wurde ja schon nach relativ kurzer Zeit in dieser Bundesliga-Saison widerlegt, diese Zweifel. Die braucht man nicht mehr haben, gerade wenn Kane fit ist. Das sieht man in so einem Spiel dann auch nochmal, wie wichtig der ist, vorne die Bälle zu binden, sich selber am Spielaufbau zu beteiligen. Der verliert halt einfach keinen Ball da vorne. Ne? Und so einen Zielspieler zu haben, den du eigentlich die Pille da immer, egal in welcher Form, halb hoch, hoch, flach, hinspielen kannst und der weiß, was damit anzufangen, um die dann auf die Außen und auf Olise und Musiala zu verteilen oder eben auch Sané. Also wie willst du da denn auch noch irgendwie ins Pressing kommen, wenn du immer eigentlich Möglichkeiten hast, entweder Olise, Musiala oder Sané klären das im 1 gegen 1 oder du spielst Kane an und der verteilt wieder auf die Außen. Das gepaart mit diesem super hohen Pressing, was die Bayern spielen, um dann eben in diese Situation auch zu kommen, wo sie ganz, ganz kurze Wege zum Tor haben. Das ist schon schön mit anzusehen und ich bin jetzt wahrhaftig kein Bayern-Fan, aber ich sehe dann so einen FC Bayern dann doch lieber so auf diese Art und Weise Spiele gewinnen, als unter Tuchel mit so einem taktischen Geplänkel und am Ende gewinnen sie 2:1. Nee, also wenn, dann möchte ich auch das volle Potenzial von so einer Mannschaft entfacht sehen, dass ich denke, wenn ich schon kein Fan von ihnen bin, dann gucke ich mir diese Spiele wenigstens an, weil ich dann sehen kann, ah ja, krass, das ist auch nochmal Fußball, eigentlich eine ganz andere Disziplin als das, was der HSV mir alle 2 Wochen im Volkspark aufzubieten hat, weil das dann einfach dieses absolute Weltniveau ist und das möchte ich dann auch sehen. So, also da habe ich dann sozusagen, ohne dass ich Fan bin, habe ich da krasse Ansprüche, weil ich denke, ich gucke euch nicht gerne beim Gewinn zu, aber wenn, dann bitte auf diese Art und Weise. Und das war eins dieser Spiele, wo ich wirklich sagen muss, du hast es schon gesagt, Leipzig ohne Chance, wirklich absolut ohne Chance, auch wenn das irgendwie nach 2 Minuten dachte man so, oh, kann da doch noch was gefährlich werden und dann war es aber auch irgendwie spätestens in Minute 36 mit dem 3-1 war das auch ad acta gelegt und man wusste, so die Stimmung innerhalb der Halbzeit war, das könnte eine Reibe geben. 5-1 würde ich jetzt sagen, gerade noch so kurz vor richtige schlimme Packung. Aber das Potenzial für ein, zwei Tore mehr wäre auf jeden Fall auch noch da gewesen.
Ja, kurz nochmal zum Thema 1-1. Das ist übrigens historisch, weil das schnellste 1-1 in der Bundesliga-Geschichte ist.
Ah ja, geil.
Als kurzer Einschub. Aber ehrlicherweise muss ich dir ein bisschen widersprechen und sagen, 5-1 in einem Spitzenspiel zwischen zwei Mannschaften unter den Top 4 ist eine ganz klasse, krass klare Packung. Also,
Nee, hast du recht. Auf dem Niveau, jedes andere Team oder ein Nicht-Top-4-Team, das ist dann zu Hause die Bayern, wenn die dann nochmal 5-1 gewinnen, dann ist das irgendwie schon, dann verkraftet man das, aber in so einem Top-Spiel und Leipzig hat Ansprüche, um die Meisterschaft mitzuspielen, dann ist das schon definitiv eine richtige Reibe. Da hast du recht. Also schämt euch Leipzig. Peinlich. Genau. Peinlich Leipzig.
Ansonsten, Kompany hat zu dem Spiel im Prinzip nur wenig gesagt oder versucht, die Sachen auf den Punkt zu bringen, sagen wir es mal so. Hat natürlich nochmal die Niederlage gegen Mainz reingeholt und genutzt, um es umzukanalisieren, indem er sagte, wenn du verlierst, dann spornt dich das nur noch mehr an, das nächste unbedingt gewinnen zu wollen. Zumindest ist das bei meiner Mannschaft so. Hat er natürlich smart gemacht, das Ding jetzt irgendwie in, also die Wut in Power umzuwandeln. Und damit ist das Thema vom Tisch. Ich denke, unten im Süden werden sie sich jetzt auch freuen, mal ein, zwei Wochen Ruhe zu haben. Und dann geht es ja nach der Weihnachtspause weiter. Ich glaube, sie müssen sie gegen Gladbach ran. Ich glaube, sie müssen nach Gladbach und damit volle Pulle, ja genau, nach Gladbach, volle Pulle ins neue Jahr reinstarten.
Ja, ich muss da auch gerade nochmal gucken, gegen wen sie als nächstes spielen, weil das ja, wir sind so geprägt, dass man in die Winterpause geht und mindestens der 16. Spieltag durch ist. Das hatte man schon ab und zu, dass der 17. dann im neuen Jahr war. Dass wirklich zwei Spieltage erst im Januar sind, das hatten wir, glaube ich, sehr, sehr selten. Kann ich mich persönlich nicht zurück dran erinnern. Aber ja, dann geht es nach Gladbach, die zu Hause doch relativ stark sind dieses Jahr. Und dann zu Hause Hoffenheim und Wolfsburg. Das sollten dann wieder eigentlich die gewohnte Punkteausbeute der Bayern sein. Hast du noch was zu dem Spiel oder wollen wir direkt mit Mainz überleiten?
Wir können direkt mit Mainz überleiten.
Ja, weil das war wirklich ein Spiel, das habe ich lange nicht mehr gesehen. Also was da alles passiert ist und wie der Spielverlauf war, das finde ich, wäre mal eine spannende Überlegung. Du zeigst jemanden das komplette Spiel, ohne die Tore zu zeigen, und dann müssen die Leute raten, wie das Spiel ausgegangen ist. Und dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, das Spiel ist 5-0 für Frankfurt ausgegangen.
Ja, ich denke, in Frankfurt wird man sich auch noch verwundert die Augen reiben, aber in Mainz irgendwie auch. Also die werden selber nicht wissen, warum und wie sie das gewonnen haben.
Ja, 0,6 expected goals und 3 Tore. Ja, 0,6.
Du musst ja auch nur mal Mainz-Schnapper Robin Zentner beobachten, nachdem das, ich glaube, 1-0 fällt und auch das 2-0 fällt, der weiß selber nicht, also was ist da passiert, sieht man in seinem Gesicht. Das ist natürlich auch darauf zurückzuführen, dass sein Gegenüber auf Frankfurter Seite, Kawa Santosch, ein richtiges Slapstick, ich will schon fast sagen, in bester Pieplitzer-Manier Tor produziert hat in der
60. Minute. Das war wild, ja.
Das war also wirklich ein ganz wildes Ding. Aber auch danach, Paul Nebel, der sich jetzt entschieden hat, nur noch Doppelpacks zu machen, wenn er denn mal trifft, der trifft dann auch, ich weiß gar nicht, gegen 4 Frankfurter, die ihn verteidigen und stellen können. Und beides lässt nicht nur die Frankfurter, sondern halt auch einige Mainzer erstaunt zurück, sagen wir es mal so. Du hast vollkommen recht, die Frankfurter, wenn du denen beim Fußballspielen zugeguckt hast, haben sich das gar nicht anmerken lassen. Die haben immer weitergemacht, Aluminium getroffen, Chancen vergeben, in allerbester Manier, haben vernünftige Statistiken vorzuweisen. Und Mainz, klar, nach der frühen roten Karte gegen Amiri, ich glaube Minute 20, 22, irgendwie sowas.
21,
ja. 21, dass sie natürlich da jetzt nicht mehr auf der Statistikseite so viel produzieren können wie mit Elfmann, ist klar, aber selbst bereinigt muss man sagen, das sind eigentlich die Zahlen eines Absteigers, wenn ich 64% Passquote mir angucke, Himmel, Arsch und Zwirn, also ich weiß es nicht. Gewinn dieses Spiel auswärts.
Das ist schmerzhaft.
Ja, auswärts 3-1 und kein Mensch, wirklich kein Mensch weiß, warum und wieso.
Ja, kann man auch gar nicht anders irgendwie dieses Spiel zusammenfassen. Die Werte plus, wie gesagt, den Spielverlauf ohne die Tore, wenn du das dir anguckst, dann würde ich gerne das mal in so einen Riesencomputer reinballern, diese ganzen Statistiken und Werte, und dann sollte mir mal eine Wahrscheinlichkeit ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Mainz dieses Spiel gewinnt. Anhand der Werte und anhand der Chancen und allem, wie hoch die Wahrscheinlichkeit gewesen ist, dass sie das Spiel gewinnen. Weil 64% angekommene Pässe und 29% Ballbesitz, Jesus Maria, also das ist ja wirklich unterirdisch. Da war eigentlich nichts zu holen. Also aus den Werten, wenn du dich nur diese anguckst, dann war da nichts zu holen für Mainz. Und trotzdem gewinnen die dieses Spiel und sind jetzt auf einmal auf Platz 5. Die Mainzer sind einfach auf Platz 5. Und ja, da kann noch Dortmund, kann sie zumindest noch einholen, wenn die deutlich gewinnen gegen Wolfsburg. Aber ansonsten übernachten die einfach, überwintern die auf einem europäischen Platz. Und da muss ich auch sagen, hätte ich vor der Saison auf gar keinen Fall mit gerechnet. Ebenso wie Bremen, dass die wirklich oben da jetzt eine Rolle spielen. Auch die haben relativ deutlich gewonnen. Das Spiel haben wir heute nicht dabei, aber 4-1 gegen Union. Das sah richtig überzeugend aus. Und Ole Werner hat sich jetzt tatsächlich auch schon zu Aussagen hinreißen lassen, die da hießen, ja, wir planen schon, regelmäßiger englische Wochen zu haben. Ja, wenn sie so weitermachen, dann wird das auf jeden Fall passieren. Letztes Jahr war das schon unfassbar knapp, dass sie es nicht geschafft haben. Aber jetzt da so eine Gruppe mit Mainz, Bremen und Gladbach in der Verfolgergruppe, um die Champions-League-Plätze zu sehen, das finde ich mehr als wild. Ich freue mich aber sehr darüber, weil gerade Bremen und Gladbach natürlich irgendwie Teams sind, die eher an die älteren oder vergangenen Zeiten erinnern, dass diese Teams international gespielt haben. Finde ich erstmal gut.
Kann man erstmal gut finden, ja.
Ja.
Zu den, also wir sind auch irgendwie nicht alleine mit unserer Meinung und Einschätzung. Zu den Meinungen gesellen sich ja auch die Aussagen der Akteure, die da beispielsweise Robin Koch heißen, der sagt, er hat in seiner Karriere so ein Spiel noch nie erlebt. Und
das glaube ich.
Auch Trainer Toppmöller ist ebenfalls völlig irritiert. Der war konsterniert nach dem Spiel und sagte, ja, es fühlt sich alles sehr komisch an heute. Und wenn man dann bei Social Media auch mal auf der Mainzer Seite unterwegs ist, natürlich freuen die sich über einen Derby-Sieg, die freuen sich über, Zitat, gerupften Adler zum Weihnachtsfest, Zitat Ende, aber verstehen auch nicht, wie sie das gewinnen konnten. Also das hat man dann häufig, nicht so häufig, finde ich, dass wirklich alle Beteiligten eigentlich einer Meinung sind und nicht verstehen, wie das alles zustande gekommen ist.
Ja, sowas gibt es manchmal. Und das kommt dann, glaube ich, auch einfach zustande, wenn man gerade eine starke Phase hat. In einer Phase, wo Mainz vorher nicht auch schon den Großteil der letzten 5-6 Spiele gewonnen hat, verlieren die so ein Spiel vielleicht auch einfach. Dann passieren gewisse Dinge nicht, dann glaubt man vielleicht in der einen oder anderen Aktion selber nicht dran, dass man dieses Spiel gewinnen kann, wenn man schon so an die Wand gespielt wird und dann auch noch in Unterzahl. Glaubt man vielleicht nicht in dem Ausmaß dran, als wenn du schon die Bayern geschlagen hast, dann hast du schon Dortmund geschlagen ein paar Wochen vorher. Das ist natürlich auch wichtig, diesen Glauben im Team zu haben, zu wissen, wir haben in den letzten anderthalb Jahren oder im letzten Jahr so gut gearbeitet, wir haben die Möglichkeiten auch spielerisch, das war jetzt in dem Spiel weniger, aber mit unseren Möglichkeiten Teams zu schlagen, die eigentlich nicht unsere Kragenweite sind. Und das war jetzt das dritte Spiel seit Mitte November dieser Kategorie, in dem du Dortmund, Bayern und Frankfurt schlägst. Das sind alles Spiele auf dem Blatt Papier, da holt Mainz mit Glück einen Punkt. Und jetzt haben sie aus diesen 3 Spielen aber 9 Punkte geholt. Und das ist schon eine richtig starke Ausbeute. Umso ärgerlicher fast, muss man sagen, dass sie gegen Wolfsburg so spät noch verloren haben mit 2 Gegentoren in Minute 84 und 94. Weil sonst hätte Mainz einfach die letzten, lass mich nochmal gucken, dann hätten die 5 Siege in Folge geholt.
Also ja, herzlichen Glückwunsch.
Wann gab es das letzte Mal, dass Mainz in der Bundesliga 5 Spieltage hintereinander gewonnen hat? Das ist ja wirklich komplett absurd und dann wären die einfach auf Platz 3.
Ja, Wahnsinn. Sag mal, ich weiß nicht, ob du auch Kicktipp spielst, aber bei uns in der Runde gibt es die Regel, dass man, ich glaube, maximal 3-mal oder 4-mal das exakt gleiche Ergebnis einloggen darf, um zu vermeiden, dass man Leute dabei hat, die einfach jeden Spieltag alle Spiele 2-1 tippen. Jetzt haben wir ja noch 2 Spiele und der Spieltag ist noch nicht zu Ende erzählt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Regel nicht erfunden wurde, weil man davon ausgegangen ist, dass es Leute in der Tipprunde gibt, die auf Verdacht einfach jedes Spiel 5-1 tippen. Die hätten diesen Spieltag so richtig abgeräumt. Die Bayern schlagen Leipzig 5-1, Kiel schlägt 5-1 Augsburg, Leverkusen, dazu kommen wir gleich noch, aber ich spoiler mal, schlägt Freiburg 5-1, Bremen schlägt 4-1 Union, also es wäre auch nicht so weit weg gewesen von einem 5-1. Und gut, hier wage ich jetzt mal die Prognose, Bochum spielt noch gegen Heidenheim und Wolfsburg gegen Dortmund. Bei der Auswärts-Borussia ist schon viel passiert. Das wäre das einzige Spiel, von dem ich sagen würde, an einem richtig verrückten Weihnachtsspieltag kann Wolfsburg das mal 5-1 gewinnen. Wir werden es sehen. Aber das finde ich schon sehr außergewöhnlich. 3-mal 5-1.
Das war eine wilde Konferenz auch. Dann das Abendspiel, das Topspiel um 18:30 am Samstag war ebenfalls furios. Auch gerade von Leverkusener Seite. Was Flo Wirtz da schon wieder aufs Parkett gezaubert hat, war phänomenal. Können wir eigentlich jetzt schon direkt weitermachen mit dem nächsten Spiel. Mainz, man muss wirklich sagen, Gratulation zu dieser Hinrunde. 25 Punkte aus 15 Spielen, das ist richtig, richtig stark. So wie auch richtig, richtig stark die Leverkusener aufgespielt haben. Vor allem in Person von Wirtz und Schick, die sich mehr oder weniger, glaube ich, jedes Tor gegenseitig aufgelegt haben. Und Wirtz sogar noch einen Elfmeter verschossen hat in der ersten Halbzeit. Mhm. Und am Ende hat Wirtz, glaube ich, alle Tore von Schick aufbereitet, oder? Hat er 4 Assists oder hat er 3 Assists?
Eins hat noch Grimaldo. Genau, Grimaldo hat noch eins, das letzte, aufgelegt.
Ja, aber ansonsten, ja, komplett irre Leistung von Flo Wirtz, der vielleicht nochmal, dass die 2-3 Pünktchen extra im Tank hatte durch die Vertragsverlängerung, dass das jetzt alles unter Dach und Fach gebracht ist und er wirklich gefühlt nochmal freier aufgespielt hat, als er das eh meistens schon macht. Man hat ja mittlerweile das Gefühl, der Junge kennt keinen Druck, der kommt eigentlich immer genau in diesen Momenten, zeigt er das, was er in sich hat. Ich habe da noch sehr präsent das Spiel, wo sie am Ende die Meisterschaft eingetütet haben, wo er gegen Bremen reingekommen ist und das Spiel einfach komplett übernommen hat und die Bremer 5-0 nach Hause geschossen hat. Wahnsinnsspieler. Ich hoffe sehr, dass er die Entwicklung genauso weitermachen wird, weil dann haben wir 2026 auf jeden Fall Chancen auf den Titel, weil mit Wirtz und Musiala vorne, da brauchst du hinten dir nicht so viele Gedanken machen, wenn du vorne eigentlich immer die Möglichkeit hast, mindestens 3 Tore zu machen. Habe ich Bock drauf, sage ich ganz ehrlich. Und das Spiel, Patrick Schick ist so ein bisschen spätestens jetzt wieder richtig zurück. Der hat jetzt schon 9 Saisontore und profitiert sehr davon, dass er wieder regelmäßig Spielzeit bekommt und seine Verletzung hinter sich gelassen hat, weil das ist ein Duo, das macht mir persönlich sehr viel Freude, Wirtz und Schick.
Ja, ich habe auch tatsächlich gestern da gesessen und dachte mir nur so, es gibt ja auch noch einen gewissen Boniface, der nicht weniger gut ist, natürlich verletzt ist, aber in der Rückrunde zurückerwartet wird. Was wird denn das dann? Also wird das dann irgendwie Wirtz hinter einer Doppelspitze oder die Rotationsmaschine? Du kannst Schick unmöglich jetzt in der Form wieder auf die Bank setzen. Und gleichzeitig kann Boniface da eigentlich auch keinen Platz nehmen. Also das grenzt irgendwie an ein Luxusproblem. Aber vielleicht stellt Alonso ja auch um oder anders auf. Man wird es sehen, wir werden es sehen. Das war auf jeden Fall eine Machtdemonstration. Schuster, Freiburgs Trainer, hat jetzt in den Stunden nach dem Spiel gesagt, wenn er ein 10-jähriger Junge wäre, er würde sich wahrscheinlich sofort ein Trikot von Florian Wirtz holen nach dem Spiel. Ich kann ihm da beipflichten, das war einfach von einem anderen Stern.
Das war Wahnsinn.
Ja, das Verständnis für den Raum, die Bewegungen, einfach der Umgang mit dem Ball. Du hast das Gefühl, der Ball macht, was dieser Spieler will, ja, und nicht umgekehrt. Das ist schon, das ist einfach eine andere Galaxis, wirklich, das muss man so sagen. Und jetzt will ich die Leistung von Patrick Schick dadurch nicht schmälern, aber wenn du solche Mitspieler hast als Stürmer, also, das kann dir nichts Besseres passieren. Das ist ein Traum.
Ja, Schick ist ja auch einfach ein unfassbar guter Abschlussspieler und hat die 4 Tore ja auch nicht zufällig gemacht. Da waren auch der ein oder andere Schuss dabei. Das war jetzt nicht, ich halt den Fuß hin und der Ball geht schon irgendwie rein. Dennoch wurde er natürlich auch in Position gebracht durch Florian Wirtz können und durch seine 1-gegen-1-Qualität, durch seine Passqualität. Und sagen wir mal so, Schick macht die Tore gut, aber ohne Flo Wirtz auf dem Platz macht Schick in dem Spiel keine 4 Tore.
Nee.
So, das muss man, dann macht er vielleicht 2, aber nicht 4. Also, dass er wirklich 4 Dinger macht, da hat Florian Wirtz auch schon einen sehr großen Anteil dran und der liegt jetzt bei 15 Spielen und 15 Scorerpunkten, 7 Tore, 8 Assists. Das kann eine richtige Traumsaison werden, wenn der Junge fit bleibt. Und auch da, das muss man ja auch nochmal sagen, der hatte vor 2 Jahren hatte der einen Kreuzbandriss.
Ja.
Und das ist in jungen Jahren für die körperliche Entwicklung ungefähr so das Schlimmste, was hier passieren kann. Oder aber auch, was ich schon häufiger auch gehört habe, dass sie sagen, das ist eigentlich besser, das in so jungen Jahren zu bekommen, weil das dann immer nochmal dieser Hinweis ist. Also erstmal, du verkraftest es besser in jüngeren Jahren. Dein Körper kann das noch besser wegstecken, als wenn du mit 30 einen Kreuzbandriss hast. Und die gehen dann halt doch mehr nochmal ein bisschen pumpen, um eine bessere Muskulatur zu haben, mehr Stabilität zu haben, damit das halt nicht wieder passiert. Und kommen teilweise körperlich stärker aus der Verletzung zurück, als sie es vorher waren. Und das muss man ja mittlerweile ja sagen, das scheint auf jeden Fall der Fall bei Florian Wirtz zu sein, weil der war in letzter Zeit sehr, sehr wenig verletzt. Der macht sehr viele Minuten, bekommt hier und da sein Päuschen, aber das nochmal im Hinterkopf behalten, dass dieser Junge, dem fehlt sozusagen auch noch ein halbes, dreiviertel Jahr, weil der eben eine schwere Verletzung hatte und ist trotzdem jetzt schon auf diesem Niveau. Das macht einfach Spaß. Und für mich, wenn wir jetzt irgendwie ein Ranking machen müssten, wer ist der Spieler der Hinrunde, dann würde ich definitiv, glaube ich, Florian Wirtz nennen, auch wenn Musiala, ja, eigentlich kannst du die beide auf Platz 1 packen, weil was die in der Hinrunde gespielt haben bisher, ist schon außergewöhnlich, gerade wenn du bedenkst, wie jung diese beiden sind.
Absolut, absolut. Zum Spielgeschehen gehört natürlich auch, das wollen wir hier nicht unterschlagen, dass die Freiburger ganz kurz, Minute 55 in Person von Grifo, Vincenzo, nochmal Morgenluft geschnuppert haben, den Anschlusstreffer zum 1-2 gemacht haben. Die Phase, in der man dachte, Freiburg ist dran, und kann vielleicht ausgleichen, hat bis zur 67. Minute gehalten. Das war vom Spielverlauf her oder generell vom Auftreten der Freiburger nie so, dass man gedacht hat, okay, die werden hier überrannt und die haben gar keine Chance. Also ich finde, es war beispielsweise anders bei den Bayern. Die Leipziger waren für mich chancenloser, als die Freiburger es in Leverkusen waren. Die haben auf einem guten Niveau immer wieder durchblicken lassen, dass die auch eine sehr vernünftige Saison spielen und durchaus zu was in der Lage sind, aber eben nicht konsequent bis ins letzte Drittel durchgespielt, durchgezeigt, dass sie das könnten. Aber es war insgesamt eine engagierte Leistung. Also das Ergebnis ist hoch ausgefallen, es hätte höher ausfallen können. Leverkusen war deutlich besser, gar keine Frage. Aber Freiburg war jetzt auch keine typische Laufkundschaft, die sich jede Woche abschießen lässt.
Nee, das sowieso nicht. Dafür ist die Freiburger Mannschaft auch unter Schuster auch zu routiniert, muss man ja wirklich schon fast sagen. Und dieser nahtlose Übergang von Streich auf Schuster, den kann man dem ganzen Trainerteam und Umfeld gar nicht hoch genug anrechnen, weil wir haben, glaube ich, in vergangenen Folgen schon mal kurz drüber gesprochen. Ich persönlich hätte mit einem Einbruch von Freiburg gerechnet und hätte das auch völlig okay gefunden, wenn die dieses Jahr nicht direkt wieder um die europäischen Plätze mitspielen, einfach weil Christian Streich im Verein so eine hohe Stellung hatte. Ja, aber da fruchtet eben dieses intakte Umfeld vom SC Freiburg, dass das nicht egal ist, wer da auf der Bank sitzt, aber solange du ein Umfeld hast, was so gut funktioniert, ist es eben leichter, einen neuen Trainer zu installieren, als wenn du ständig Unruhe hast auf jeder Position und Machtkämpfe hier, Machtkämpfe da, dann ist es natürlich umso schwieriger, richtige Entscheidungen zu treffen, die auch von allen getragen werden. Aber da hast du immer das Gefühl, die sind so mit sich selbst im Einklang, dass zumindest was nach außen rauskommt, das ist eigentlich, ja, ist doch der logische Schritt. Der kennt den Verein, der hat hier gespielt. Natürlich wird der jetzt Cheftrainer, auch wenn er jung ist und der eigentlich noch nie auf dem Niveau so trainiert hat. Natürlich machen wir das und natürlich wird das klappen, weil wir sind der SC Freiburg und wir haben uns alle lieb. Und wenn wir jetzt nicht in die Euroleague kommen, dann halt nächstes Jahr, solange wir nicht absteigen, alles super. Und hier können sich Spieler entwickeln, hier fühlen sich Spieler wohl und also das ist für mich immer, wie kann man den SC Freiburg hassen? Es sei denn, es ist jetzt irgendwie ein Derby und man muss es irgendwie, aber ansonsten hast du keine Gründe, diesen Verein zu hassen. Die übernehmen sich nicht, die sind nicht arrogant, die leisten unfassbar gute Jugendarbeit und das ist für mich einfach wirklich, wenn ich ein Ranking machen müsste, sympathischste Vereine wären die bei mir immer unter den Top 3. Also schon, gefühlt schon immer.
Definitiv. Und die Frage, also finde ich super, super cool. Schöne Frage, wie kann man den SC Freiburg gar nicht? Also wirklich nicht.
Nee, fällt mir nichts ein. Komplett
deiner Meinung.
Ja, auch weil die Spieler, die da spielen, du erlebst selten irgendwie Unsportlichkeiten in einem Freiburg-Spiel. Also das ist jetzt vielleicht auch gerade, habe ich es nicht präsent, aber also das ist gefühlt sind das auch einfach immer faire Mannschaften. Also da erinnere ich mich noch an eine Szene, wo Christian Streich den Ball, der zu ihm rollt, schnell an einen Gegenspieler übergibt, anstatt ihn irgendwie festzuhalten, weil er einfach so sagt, ja, Leute, wir spielen hier Fußball und warum sollte ich jetzt hier den Ball verstecken, wenn die schnell weiterspielen wollen? Und ich glaube, am Ende ist daraus sogar irgendwie ein Tor gefallen aus dieser Szene. Kann man natürlich drüber streiten, ja, haben sie es einfach schlecht verteidigt oder war das jetzt der ausschlaggebende Punkt? Aber einfach diese Symbolik zu sagen, ey, es ist ein knappes Spiel, aber hier geht's um Fußball und nicht darum, irgendwie mit irgendwelchen Tricks dann zu gewinnen, sondern wir wollen einfach Fußball spielen. Das finde ich irgendwie, das passt einfach zu diesem Verein, das passt zu Christian Streich und ich mag das, dass die sich mittlerweile in diesen Bereichen der Tabelle etablieren und regelmäßig auch ums europäische Geschäft spielen, weil es einfach ein sympathischer Verein ist.
Yes. Schönes Schlusswort, Lutz. Sehr weihnachtlich fast schon, ja. Sehr friedlich.
Persönlich,
genau. Das war 3 aus 9, das letzte Mal für dieses Jahr. Wir machen, glaube ich, jetzt mindestens eine Woche Pause, richtig? Was haben wir da entschieden?
Die nächste Woche wäre Silvester. Mhm. Da machen wir Pause. Die Woche darauf ist der 7. Januar. Ich würde sagen, da machen wir auch noch Pause. Mhm. Und dann starten wir in dieser Woche mit der Aufnahme und sind nach dem ersten Rückrundenspieltag am 14. Januar wieder da.
Das klingt doch nach einem Masterplan.
Hätte ich jetzt einfach mal so gesagt. Dann haben wir ruhige Feiertage, können uns ein paar schöne Sachen überlegen, können was auch immer machen. Und kommen dann ganz gestärkt mit ordentlich Dominostein im Bauch, kommen wir aus der Rückrunde, aus der Winterpause und dann machen wir einfach weiter wie immer.
Das heißt aber auch für euch, damit ihr den Wiederanpfiff der Coach Capitanus nicht verpasst, setzt euch die kleine Glocke, dann werdet ihr ganz automatisch benachrichtigt, wenn die neueste Folge ihren Weg auf die Plattform findet. Abonniert uns, vergesst uns nicht und wir hören uns im neuen Jahr wieder.
So machen wir das. Lukas, hab ein paar schöne Feiertage. Wir sehen und hören uns bestimmt und spätestens zur Aufnahme der neuen Folge im neuen Jahr. Macht es gut, bleibt gesund, bleibt sportlich und bleibt stabil vor allem gegenüber rechten Idioten und Idiotinnen, wobei man das eigentlich auch oftmals auf Idioten beschränken kann. Bleibt stabil, seid lieb und bis bald.
Tschüssi.
Tschüssi.